Aber ich freue mich schon sehr auf den Abend und ich lade euch ein, dass wir noch zusammen beten. Herr Jesus, du unser Freund, der du uns auch gerade in dieser Woche wieder begegnest und durch dein Wort zeigst, wie unfassbar groß du bist und gütig und verständnisvoll. Und wir kommen heute noch einmal zu dir. Du weißt, der Abend ist eine Zeit, wo wir manchmal schon müde sind. Darum bitten wir dich, gib du uns noch mal einen wachen Geist. Und bleib du bei uns und lass uns Dinge erkennen, die du uns sagen möchtest an diesem Abend. Und wir danken dir dafür. Amen. Wenn ihr euch noch erinnern könnt, wir haben ganz zu Anfang gestern so eine kleine Meinungsumfrage, eine kleine Umfrage gemacht, welche Erfahrung wir als Gruppe oder jeder Einzelne von uns so gemacht hat mit dem Kennenlernen der Gemeinde, dem Kennenlernen der Bibel durch Bibelstunden und damit, ob ihr selber schon Erfahrung habt. Ich möchte euch die Ergebnisse nicht vorenthalten. Der Zeit halber habe ich sie noch nicht in Prozente umgerechnet oder so, obwohl wir das auch mal vorhaben, vielleicht dann noch mehr Leute zu befragen innerhalb der Gemeinde. Aber ich kann euch sagen, es haben ungefähr knapp 70 Leute ausgefüllt, damit ihr so einen Überblick habt von ungefähr 60, 70. Das war immer so ein bisschen schwankend bei jeder Frage, wie viele Leute diese Frage auch beantwortet haben. Aber möchte ich euch ein bisschen zu dem Ergebnis was sagen. Und zwar die erste Frage war, wie war dein erster Kontakt zur Gemeinde, wie hast du Kontakt zur Gemeinde gefunden? Also von unserer Gruppe, 31 sind in die Familie hineingeboren, in eine adventistische Familie, haben über ihre Eltern Kontakt zur Bibel, zu Gott bekommen. 10 Menschen durch ihre Familie, davon 4 war es der Partner, 11 durch Freunde oder Bekannte, 13 durch Veranstaltungen, 3 durch Bibelfernkurse und 1 Person durch einen Buchevangelisten. Also so waren die Antworten. Getauft sind über 40 von uns. Schon mehr als 20 Jahre lang. Ja, also viele Leute, die schon Jesus schon lange kennen, schon lange diesen Weg mit Jesus gehen. 15 Leute haben gesagt, dass sie in den letzten 20 Jahren getauft wurden. 7 von uns sind nur ein paar Jahre Adventisten und 3 noch nicht. Genau. Jetzt wird es interessanter. Das hat mich erstaunt. Also Bibelstunden erhalten. In welcher Form hast du selbst Bibelstunden bekommen? Wer hat dich unterrichtet? Ja? Davon sagen 3, sie haben noch nie Bibelstunden bekommen. Aber was mich erstaunt hat, war, dass 26 von uns, das sind ja doch über 40%, also das ist fast die Hälfte von den Leuten, die hier geantwortet haben, haben nur ein paar Einheiten bekommen. Also jetzt nicht, man könnte sagen, ein vollständiger Zyklus, sodass man wirklich die wichtigsten Themen studiert hat, dauert wirklich fast ein Jahr. Mindestens. Ja? Verstehe. Also du meinst, es sind ein paar Leute, die vielleicht so ein Dreivierteljahr haben sich nicht ankreuzen lassen, circa ein Jahr. Aber es ist doch erstaunlich, dass so eine große Gruppe nur, also sagen wir mal, ein paar Einheiten an Themen bekommen hat. Wahrscheinlich auch viele von uns, die Adventistenkinder waren. Und da man vermutet hat, du kennst eh schon die Hälfte und die andere Hälfte erzähle ich dir jetzt so ungefähr. Ja? Oder ja, da fehlen nur mal ein paar Dinge. Obwohl man das ja oft nicht voraussetzen kann. Ja? Und dann doch eine schöne große Gruppe hat, circa ein Jahr lang oder sogar länger Bibelstunden bekommen. Also ist schon nochmal eine gleich große Gruppe, die über ein Jahr oder über ein Jahr Bibelunterricht bekommen hat. Genau. Also zur Qualität der Bibelstunden, 26 fanden das auch interessant. Für 14 von uns war das ausschlaggebend auch für ihre Entscheidung für Gott. Also für 14 Leute waren es die Bibelstunden, die auch dazu geführt haben, dass sie sich für Gott entschieden haben. Und für 4 Leute sagen, die waren nicht besonders. 30 sagen, es war eine gute Vorbereitung auf die Taufe. 13 sagen, es waren keine gute Vorbereitung auf die Taufe. Ja, wenn es Prediger waren, obwohl, ja, stimmt. Ja, obwohl man oft das auch so subjektiv erlebt, dass man oft nach der Taufe ein so intensives Erlebnis mit Gott hat, dass man sagt, ich habe es davor eigentlich nicht wirklich verstanden. Ja? Und da waren vielleicht die Bibelstunden schon eine gewisse Grundlage, aber das tiefe Erlebnis hatte man später und dann, ja, kann natürlich auch sein. Genau, Selbstbegleiter waren von uns 25 Leute noch nie. 18 haben immer wieder mal erlebt, irgendwo spontan mal ein Thema mit jemandem studiert zu haben in der Bibel. Und 8 von uns haben mit einer Person, 18, ist doch eine große Gruppe, hat schon mit mehreren Personen auch die Bibel studiert. Eine Person hat dazu geschrieben mit über 100 Leuten. Ich weiß nicht, wer das war. Würde mich interessieren. Vielleicht kannst du mir nachher sagen, wer du bist. Vielleicht, ich vermute. Aber ich weiß. Also, ja. Die Gefühle zum Thema Bibelstunde und so, das 10 sagen, sie stellen sich das schwer vor. 8 sagen, sie stellen sich das schön vor. Leute, die wahrscheinlich selbst noch nicht Bibelstunde gegeben haben. 27 sagen, das ist wie so ein Abenteuer für sie, das man mit Gott erlebt irgendwo. Eine Person sagt, sie möchte das nicht unbedingt selbst probieren. 20 sagen, von denen, die noch nicht Bibelstunde gegeben haben, sie möchten das gerne probieren. Und 23 sagen, die wahrscheinlich schon aktiv sind, sie möchten das immer weitermachen. Ja. Also schon ganz, ganz positiv eigentlich. So. Dann, was jetzt vielleicht das Interessanteste ist für alle, Leute, es haben ein paar Leute von euch aufgeschrieben, welche, sagen wir mal, Unsicherheiten sie damit verbinden, Bibelstunden zu geben, ja? Und 14, also das ist, war wirklich das Einzige, wo wirklich die Mehrheit auch das angegeben hat, von sich aus haben gesagt, sie hätten Angst davor, dass Fragen kommen, auf die sie keine ausreichende Antwort wissen. Ja, dass dann eine Person hat direkt aufgeschrieben, zum Beispiel die Frage nach dem Gott des Alten Testaments, die ja wirklich komplex ist, wo sehr viele Bilder schon im Kopf eines Menschen sind und wie gehe ich damit um? Ja, also solche Fragen, also einfach die Angst davor, dass man plötzlich sich total inkompetent fühlt und sagt, ich weiß nicht, wie ich das jetzt erklären soll. Ja, ich habe selber keine Antwort drauf. Ja? Wir werden darauf auch noch kommen. 3 sagen, Die Angst hätten sie davor, wie steigt man denn ein? Wie mache ich denn den Anfang? Wie komme ich denn von einem Kontakt dann wirklich dazu, dass man Bibelstunden macht und dass die Person auch dranbleibt? Und eine Person da unten, nein, so gut, die hat gesagt, Angst vor Abweisung, was ich falsch geschrieben habe, Entschuldigung. Also das hängt sicher auch damit zusammen, dass man Bibelstunden beginnt und dass irgendwann die Person sagt, danke, nein, das interessiert mich nicht und dass das einem dann doch wehtut, ja. Aber 3 haben gesagt, sie wären unsicher darin, wie man das Gespräch führt. Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Also wie führt man da durch, wie mache ich das und so weiter. 2 haben gesagt, sie hätten Unsicherheit im persönlichen Kontakt, ob sie offen genug sind, ob sie bereit sind, dann sich wirklich auf die Person einzulassen. 2 sagen einfach grundsätzlich, die mangelnde Erfahrung würde sie unsicher machen. Und eine Person sagt, sie würde davor zurückschrecken, die Verantwortung, die man dann hat, dass man selber eigentlich Weichen stellt für diese Person durch das, wie man sie führt. Und diese Angst davor, dass man vielleicht den falschen Weg die Person führt. Ja. Und die Fragen, habe mich sehr gefreut, sind sehr viele Themen dabei, die uns diese Woche noch beschäftigen werden. Also ich hoffe, dass manche Fragen beantwortet werden können, ausreichend. Also 5 Leute haben gesagt, eben sie möchten diesen Weg vom Erstkontakt zum Einstieg gerne ein bisschen genauer wissen. 5 haben gesagt, sie möchten gerne die Bibelstunde an sich, wie finde ich einen Leitfaden zu jedem Thema, wie baue ich eine Bibelstunde auf. 4 haben gesagt, sie hätten gerne mehr zur Systematik, das heißt, wann wähle ich welches Thema aus, welche Reihenfolge und so weiter. Das ist eine sehr wichtige Frage. Wir werden auf diese beiden Fragen länger eingehen und zwar am Donnerstag. Morgen und am Donnerstag. Auch zum Material werde ich einiges sagen. Zu den Entscheidungen werden wir den ganzen Freitag verwenden, Freitagabend für die Entscheidungen. Und dann eine Person sagt, wie baue ich Vorurteile ab? Eine andere Person hat die Frage, wie kann ich mehr Praktisches da reinbringen, nicht nur Bibeltexte aufschlagen? Und eine Person fragt dann eben, wie sollte der Terminabstand sein? Auf diese Fragen werden wir alle eingehen. Und eine Person fragt, kann es Situationen geben, wo es sinnvoll ist, als Begleiter zu sagen, das hat nicht viel Sinn, ich glaube, wir brechen die Situation ab. Ich möchte auch dazu dann später noch was sagen. Also das waren so die Fragen, genau. Und zwar möchte ich zuerst nur auf die letzte Stunde eingehen, die wir gestern miteinander verbracht haben. Wir haben darüber gesprochen, dass unser eigenes Weltbild, also uns als bibelgläubige Christen, ja, was ist in unserem Weltbild, was sind die Dinge, die wir alle gemeinsam voraussetzen, dass es so ist? Ja? Und wir haben gesagt, was haben wir gesagt, war das Höchste? Gott, genau. Was ist die Welt? Schöpfung, genau. Was ist der Mensch? Ein Geschöpf, genau. Ein Geschöpf, das auch eben anders als das Tier ein Dasein führt, das, wo er selber über seinen Sinn nachdenkt und auch diese Sinnhaftigkeit selber erlebt und frei ist, Entscheidungen zu treffen, genau. Und was ist das Problem? Genau, die Trennung vom Schöpfer, die Sünde. Was ist der Maßstab für Gut und Böse in unserem Weltbild? Ja, genau. Wir haben gesagt, eigentlich Gott, Gottes Charakter, Gott selbst ist eigentlich der höchste Maßstab, sein Wesen ist der höchste Maßstab für das, was gut ist. Im Prinzip ist die einfachste Antwort, alles, wie Gott nicht ist, ist böse, alles, wie Gott ist, ist gut. Natürlich hat er uns da noch so das ein bisschen, sagen wir mal, aufgebrochen in einfache 10 Worte, so nennen die Juden die 10 Gebote, die 10 Worte. Aber Gottes Wort an sich ist für uns der Maßstab. Genau. Und dann haben wir auch gesagt, warum wissen wir? Woher wissen wir das, was wir da jetzt sagen? Warum können wir das annehmen und wissen? Warum kann ein Mensch überhaupt erkennen? Genau. Weil Gott sich offenbart und weil Gott uns auch die Möglichkeit gegeben hat, das wahrzunehmen, was er offenbart. Ja? Er offenbart sich ja nicht nur in seinem Wort, sondern eben auch in der Natur. Ja? Und auch Naturwissenschaften sind eigentlich Offenbarungen Gottes und er gibt uns die Fähigkeit, sie zu erfassen. Ja? Also im Prinzip ist alles, was wir wissen, wo wir glauben zu wissen, etwas, was Gott, wo Gott sich offenbart, das Leben sich offenbart und wir haben von ihm die Fähigkeit bekommen, es wahrzunehmen. Und deswegen sagen wir, wir können auch etwas wissen, ja? Was nicht in allen Weltbildern so ist. Genau. Dann haben wir gesagt, ich mache das jetzt wirklich schnell, aber für jemanden, der quasi mit diesem Weltbild, wir nennen das vielleicht eher evolutionistisches Weltbild heute, ja? Also jemand, der annimmt, dass diese Welt durch Evolution entstanden ist, was würde er sagen, was ist das Höchste? Materie. Genau, die Materie, die Energie, die Materie verbindet, richtig? Mhm. Und was ist dadurch die Welt? Genau, die Welt ist einfach ein Produkt der Materie, aber nicht geplant, sondern eben in der Materie entstanden. Und der Mensch? Genau, Mensch ist ebenfalls ein Zufallsprodukt. Der Mensch ist im Prinzip im Vergleich zu den anderen der Schöpfung die komplexeste Maschine, aber auch biologisch gesteuert. Genau, ein Zufallsprodukt. Und was ist dann, gibt es ein Problem in diesem System der Natur, der Materie? Eigentlich nicht in dem Sinn. Also wir sprechen nicht von einer gefallenen Welt, wir sprechen nicht von einer verdorbenen Welt, wir sprechen eigentlich auch nicht von einer sterblichen Welt, weil das ist alles eigentlich, wenn man konsequent denkt, normal. Ja? Natürlich nicht für die Leute an sich, die darin leben, aber das kommen wir später noch dazu. Genau. Was ist der, Entschuldigung, der Maßstab habe ich jetzt schon angeklickt, der Maßstab für Gut und Böse ist im Prinzip der Mensch, meistens der stärkere Mensch oder die Mehrheit. Im Endeffekt kommt das darauf hinaus, ja. Ganz pragmatisch bestimmt dann einfach der, der das Sagen hat, was Gut und Böse ist. Ja? Und in diesem System, warum können wir das überhaupt wissen, dass die Materie das Höchste ist, dass wir ein Produkt der Natur sind, dass der Mensch eine Maschine ist und so weiter? Genau, der Mensch hat das durch alles, was er denkt, herausfinden zu können, durch die Wissenschaft, genau, hat er das so festgelegt und vertraut auch darauf in diesem System. Genau. Oh, egal. Pantheismus heißt das, Entschuldigung. Nicht Polytheismus, Pantheismus. Ja. Genau, das ist das System, wenn ihr euch noch erinnern könnt, wo wir auch dieses große Yin-Yang-Zeichen dazu gemacht haben. Ja, ein Symbol eben dafür, dass die Welt, was ist das Höchste in diesem System? Das ist auch das System, das mehr im asiatischen Kulturkreis seine Tradition hat. Ja, was ist das Denksystem? Was ist in diesem Denksystem das Höchste? Genau, der Kosmos, der Allgeist im Kosmos, den sie mit Brahman bezeichnen. Aber das ist auch für uns jetzt nicht so leicht fassbar. Genau, der Kosmos. Was ist die Welt und was ist der Mensch? Genau. Beides, die Welt ist ein Teil des Kosmos, der Mensch ist ein Funke des Kosmos, im Prinzip wird es immer kleiner nur. Der Mensch ist eigentlich das Gleiche, auch wie jetzt, keine Ahnung, eine Ameise, in dem Sinn nur, dass es sich bei der Ameise auf noch kleinere Ausprägung des Kosmos beschränkt. Ja? Also im Prinzip sind wir alle alles und alles ist im Prinzip Gott. Was wäre ein Problem in diesem System oder womit beschäftigt sich der religiöse Mensch in diesem System? Genau. Eigentlich nur das Ungleichgewicht beschäftigt den Menschen, falls er nicht in dieser Einheit, in diesem ausgeglichenen Dasein zwischen Yin und Yang, zwischen den Kräften, zwischen den Gegensätzen, wenn man da in ein Ungleichgewicht gerät, das ist eigentlich nur das, was einem dann als Problem beschäftigt. Genau. Die Schwierigkeit ist zu definieren, was gut und böse ist in diesem System, ist wirklich schwierig, weil man eigentlich sagen kann, es kommt ja alles aus der Einheit und das wirklich zu trennen ist schwierig. Ja? Also wirklich zu sagen, was ist gut und was ist böse. Sicher haben wir festgestellt, dass jedes Ungleichgewicht irgendwo negativ ist, aber dass einfach auch das Licht den Schatten braucht und alle diese Dinge, ja, und dass dadurch es wirklich für uns als Westeuropäer ganz schwer ist zu definieren, was ist gut, was ist böse. Genau, und wie kann ich wissen, oder was bedeutet jetzt Wissen in diesem System? Genau, also Wissen an sich, es geht gar nicht um eine intellektuelle Erfassung dieses Bildes, sondern es geht darum, das Bild zu leben, zu erfassen im Empfinden im Prinzip. Ja? Also diese Einheit zu werden, und das ist nicht unbedingt etwas, wo man nur den Geist anstrengt, sondern wo man so eine ganzheitliche Verbindung eingeht mit diesem Kosmos. Ja? Genau. Und dann am Ende haben wir uns damit auseinandergesetzt, dass wir heute in einem System leben, wo alles verschwimmt, wo man keine klaren Grenzen mehr hat zwischen Weltbildern. Heute trifft man eigentlich ganz selten Menschen, die konsequent in einem Denksystem leben. Ja? Wenn man überlegt, noch im Mittelalter, es war zwar ein verzerrtes, vielleicht ein total verschobenes, ein perverses, ein abartiges Bild von gewissen Dingen, aber da hast du über Jahrhunderte hin, egal wo du in Europa hingereist bist, überall auf dasselbe Weltbild getroffen. Ja? Weil einfach das Dach der Kirche die Kontrolle über dieses Weltbild einfach hatte, und es war ein völlig anderes System. Heute kannst du nie voraussetzen, egal wen du triffst, dass du in irgendeiner Form gleiche Denkvoraussetzungen hast. Ja? Also jetzt haben wir gesagt, was geschieht mit all diesen Parametern in der Postmoderne? Das Höchste, die Welt, der Mensch. Wie beantworten wir diese Fragen? Was ist das? Ja, im Prinzip kann man sagen, es ist nicht erkennbar, es ist nicht bestimmbar, und zwar nicht allgemein bestimmbar. Du hast das Recht zu sagen, für mich ist die Welt das und das. Aber du kannst keine allgemein gültige Antwort geben. Ja? Auch der Mensch ist selbst definiert in diesem System. Ja? Problem an sich gibt es nicht. Für uns ist diese völlige Vorgabenlosigkeit, diese völlige Freiheit von irgendwelchen Grenzen oder Vorgaben ist für uns ziemlich beunruhigend und ich glaube auch unterschwellig für viele Menschen in diesem System, aber sie würden jetzt nicht sagen, das ist das Problem unserer Welt. Da gibt es ganz andere Dinge, die man als Problem bezeichnen würde, aber nicht, dass es völlige Freiheit und Offenheit und Pluralismus gibt. Das wird einfach auch als etwas sehr Positives zum Großteil wahrgenommen. Und auch Gut und Böse sind nicht absolut in diesem System, ja? Nicht definierbar, für alle allgemein gültig definierbar. Genau, und was ist mit Wissen in diesem System? Ich meine, das kann man eigentlich eh schon an den Antworten erkennen. Ja? Es gibt natürlich auch kein allgemein gültiges Wissen, keine allgemein gültige Wahrheit. Man sagt im Prinzip, alles Wissen ist Interpretation. Ja. Und ich habe da noch in Klammer was dazu geschrieben, was deshalb interessant ist, weil uns das vielleicht auch mit Menschen verbinden kann, die in dieser Zeit so auch denken. Die persönliche Geschichte. Und zwar sucht der Mensch heute trotzdem nach einer Geschichte, in die er sein Leben einordnen kann. Stell dir mal vor, du lebst so. Stell dir mal vor, du lebst so völlig ohne irgendeine Definition, ohne irgendeine Vorgabe, dass dir jemand sagt, dafür bist du auf dieser Welt. Das ist ein Weg, den du gehen kannst. Das sind die Grenzen auf diesem Weg. Das alles ist nicht mehr vorgegeben. Ja? Das heißt, jeder ist auf der Suche nach einer Geschichte, in die er sein Leben reinsetzen kann, oder eine Geschichte, die ihm Sinn gibt, die ihm sagt, wo es lang geht, irgendeine Geschichte. Ja? Es gibt keine, für uns, was ist unsere Geschichte? Bitte? Ja, ja, das ist unsere Geschichte, die Heilsgeschichte, hast du gesagt. Oder wir nennen das auch der große Kampf zwischen Licht und Finsternis. Wir sagen, wir leben vom Paradies zum Paradies. Ja? Wir leben vom Baum des Lebens zum Baum des Lebens. Ja? Wir haben eine ganz klare Geschichte. Ja? Eine Geschichte, die mit unheimlich viel Sinn, mit Emotionen, mit der gesamten Last dieser Welt, mit allem Dunklen, mit allem Hellen, was es gibt, voll belastet ist, die alles ausfüllt. Ja? In diese Geschichte passt alles rein, eigentlich, was in unserem Leben passiert. Wenn mal was nicht reinpasst, dann schockiert uns das total. Versteht ihr? Ist es euch schon passiert, dass ihr etwas erlebt habt, was ihr nicht mehr einordnen konntet in diese Geschichte? Das erschüttert einem zutiefst, bis man es wieder in die Geschichte einordnen kann. Aber wir haben eine klare Geschichte und das haben die Leute heute nicht mehr. Sie haben höchstens eine persönliche Geschichte. Ja? Und vielleicht steige ich da ganz kurz ein. Ich möchte drei Sätze dazu sagen, weil wir gesagt haben, okay, was bedeutet das jetzt? Der wichtigste Aspekt dessen, das zu kennen, diese verschiedenen Weltbilder, ist, glaube ich, der, dass du mit deinem Gegenüber aus seiner Brille aus denken kannst. Ja? Dass du denken kannst, ich verstehe, so also ist es für diesen Menschen. Ja? Was uns diese Erkenntnis der verschiedenen Weltbilder nicht gibt, ist einen wasserdichten Plan, wie man jemanden von diesem System zum Theismus führt. Versteht ihr das? Das heißt, ich kann euch jetzt nicht sagen, da ist der Hebelpunkt für einen Atheisten. Sobald du auf einen Atheisten triffst, dieses Thema, ja, einmal Knopf drücken und am Ende wird er sagen, stimmt, ich glaube, ich möchte Christ werden. Ja? Also das, klar, das war uns schon vorher klar, dass es das nicht gibt. Ja? Aber doch hoffen wir ein bisschen. Und ich glaube, es ist viel wichtiger, ich glaube, dass zwei, drei Dinge viel wichtiger sind. Das eine ist, dass wir uns immer bewusst bleiben, dass du das wichtigste Bindeglied bist zwischen ihm und Gott. Ja? Gerade heute. Ja? Nicht das, was du weißt, nicht das, was du gelernt hast, sondern du als gesamte Person mit deinem Leben wirst immer das wichtigste Bindeglied bleiben. Wenn heute jemand sein Weltbild eintauscht gegen ein anderes, langsam aber sicher, wenn heute sich jemand öffnet für Parameter, für Prämissen, die er nie angenommen hat, zum Beispiel, dass Gott vielleicht doch existiert jenseits dieses Himmels, dann geschieht es am aller häufigsten dadurch, dass er jemanden leben sieht, der mit diesem Gott lebt. Versteht ihr? Das heißt, du und deine Beziehung zu Gott, egal ob das ein Atheist ist, ob das ein Pantheist ist, ob das ein postmoderner Mensch ist, egal was ist, bist du immer noch das Wichtigste. Und ich glaube, das ist wichtig, darauf auch zu vertrauen, dass Gott immer noch dich als Wichtigstes hat. Ja? Und das nicht die Argumente. Wir können sagen, dass für einen Atheisten auf jeden Fall eine ganz unbeantwortete Frage die Frage nach dem Sinn ist. Versteht ihr? Weil in diesem System, in diesem Zufallsystem, in diesem System aus Materie und Maschine und Biologie alles vorherbestimmt ist im Prinzip. Alles ist determiniert, alles funktioniert nach Gesetzen. Das heißt, wenn man wirklich in diesem System lebt, dann wird man von dieser Lehre schon begleitet. Von dieser Lehre danach, dass man sagt, okay, und was bleibt? Ja, was füllt? Was gibt Sinn? Ja, das ist eine wichtige Frage, obwohl man nicht sagen kann, okay, wenn du einen Atheisten triffst, sprich die Sinnfrage an. Ja, oder sprich die Angst vor dem Tod an. Unheimlich viele Atheisten haben Angst vor dem Tod. Auch die sagen, was kommt nach dem Tod, auf die Frage, was kommt nach dem Tod, na nix, mei, stirbt man halt. Ja? Auch diese Leute, ich habe gerade in den letzten Monaten drei Leute ihr Zeugnis geben hören, die alle drei unabhängig voneinander aus dem Atheismus kamen und alle drei gesagt haben, sie wurden begleitet, bevor sie Gott fanden, von einer Angst vor dem Sterben. Ja? Das heißt nicht, dass jeder Mensch das so existenziell fühlt. Viele Leute verdrängen das völlig. Ja? Aber das heißt auch nicht, dass wir das ansprechen müssen sofort. Aber sich dessen bewusst zu sein, dass ein Atheist mit diesen beiden Dingen ganz sicher lebt, damit völlig ausgelöscht zu werden und dass damit auch alles den Sinn verliert. Ja? Damit lebt ein Atheist ganz sicher, auch wenn er das völlig verdrängt. Das heißt nicht, dass wir sagen, ich kenne deinen wunden Punkt und den spreche ich jetzt an. Ja? Um das geht es nicht. Es ist nur wichtig, sich dessen bewusst zu sein. So leben diese Menschen. Ja? Und auch, man kann auch sagen, dass Also das für einen, der jetzt so mehr sich mit dem esoterischen Weltbild, mit der alternativen Medizin, mit diesen ganzen Möglichkeiten ins Gleichgewicht zu kommen und durch Meditation, durch die Einheit mit dem Kosmos, dadurch, dass man sich mit verschiedenen, keine Ahnung, Steinen, Kräften, mit verschiedenen Dingen, mit Sternbildern, mit solchen Dingen auseinandersetzt, um quasi der Einheit des Kosmos näher zu kommen, ja, dass solche Menschen ganz sensibel dafür sind, eben sind sehr sensible Menschen dafür, eben wo ist das Gleichgewicht, haben auch sehr hohe ethische Prinzipien, möchten niemanden quasi verletzen und so weiter. Aber ich denke, was für sie nicht so wahrnehmbar ist, ist die Größe der Gnade, mit der Gott einem Menschen tatsächlich entgegenkommt. Denn du bist ja doch in diesem System auf einem langen Weg zur Einheit. Ja? Also man würde das platt sagen, es ist eine Leistungsreligion. Ich weiß nicht, ob die Leute das so bejahen würden. Sie würden sicher sagen, nein, es ist ja doch einfach die Kräfte des Kosmos kommen ja auch zu mir und gehen ja auch von mir aus und so weiter, aber es sind ja auch nur Kräfte, da ist keine Person. Da ist niemand, der dir gegenübersteht und dich mit persönlichen Worten tröstet, der sagt, du, Judith, du, ja, der dich beim Namen nennt. Ja, du bist einfach ein Funke im All und du versuchst, du meditierst, du kaufst, du wendest an. Und das ist schon oft steht relativ im Vordergrund. Ein Stück weit, ja. Ich würde auch auf keinen Fall Leuten gegenüber das direkt so ansprechen. Ich glaube nicht, dass sie das in der Form so annehmen können, wahrnehmen. Vielleicht, wenn sie dich lange kennen und man miteinander gegangen ist. Ja. Also ich habe eine Frau begleitet, die in diesem System drinnen war. Und die lange Zeit schon Gott wahrgenommen hat, aber auch ein bisschen auf dieser Schiene eben, wie kann ich Gott mehr erkennen und was könnte ich noch tun, um Gott besser zu erkennen. Ja, also schon sich mit der Bibel und mit dem Christentum befasst hat, aber sie war immer auf dieser Linie. Ja, was könnte ich noch tun, um Gott besser zu erkennen? Und dieses Empfinden, dass du als Mensch auf der untersten Stufe stehst und Gott dir von ganz oben bis dort, wo du bist, entgegenkommt. Das ist die einzige Wahrheit des Christentums, die es mit keiner anderen Religion teilt. Und ich glaube, das ist auch etwas, was im Laufe der Zeit für diese Leute einfach der größte Gewinn sein wird, das zu erkennen. Also es sind jetzt nur so große Elemente. Ja? Ja? Ich denke, dass wenn jemand ein sehr gefestigtes Weltbild hat, das er jeden Tag auch bestätigt durch Bibelstudium oder solche Dinge, das ist etwas, wo man sicher, sagen wir mal, den Menschen sehr lange begleiten wird, um überhaupt herauszufinden, kann ich diese Person in irgendeiner Form bereichern, wo kann ich für diese Person ein Begleiter sein zu vielleicht einem vollständigeren Bild von Gott. Ja? Aber ich glaube nicht, dass man das so schnell. Ja, genau. Ich glaube, es kommt auf die Verbindung an, auf das Vertrauen, das man hat. Ja, ja. Also gerade im theistischen Bereich, sage ich jetzt mal, gibt es ja auch noch eine riesen Bandbreite. Ja? Islam, muslimische Mitmenschen oder jüdische Mitmenschen oder alle Arten von alle christlichen Konfessionen und so weiter. Ich glaube da, wenn jemand tatsächlich Theist ist, also an die Existenz Gottes glaubt, ganz viele Leute in unserem christlichen Kulturkreis sind überhaupt nicht theistisch, ja, sind eigentlich eine Mischung aus Atheismus und Pantheismus und Postmoderne oder ein bisschen Theismus. Aber wenn, dann glaube ich, dass die Bibel auf jeden Fall das Schönste ist, miteinander zu teilen. Weil wenn jemand schon den Standpunkt hat, dass Gott existiert, und ja, dann glaube ich, dann ist die Bibel schon ein ganz, ganz, ganz wichtiges Element, gleich von Anfang an. Ja. Aber du hast recht, es braucht Zeit, man muss den anderen wirklich kennen. Und darauf, vielleicht kostet das Mut, sich da wirklich drauf einzulassen und die Zeit zu nehmen oder so. Ja. Also ich möchte jetzt auch auf die Partner eingehen, die auch aus dem theistischen Bereich kommen, denn könnt ihr euch noch erinnern, was wir gesagt haben, was die drei Ziele sind, mit die wir einen Menschen führen wollen. Das erste war, das steht jetzt schon angeschrieben, Gott oder Jesus zu erkennen. Was war das zweite Ziel? Genau. jemanden zu Gott so zu führen, dass er auch Gott findet als Heiland, als Retter, dass er sich Gott zuwendet, dass er sein Leben ihm übergibt und dass er dann auch, genau, und dass er dann auch ein neues Leben erfährt. Genau. Das waren also unsere drei Punkte. Und die Frage, die uns heute beschäftigen wird, ist die Frage, welche Schritte geht denn ein Mensch auf diesem Weg? Also quasi, welche Schritte kann ich einen Menschen auf diesem Weg führen? Ich möchte mit euch 5 Schritte besprechen, kurz. Man kann mit diesen 5 Schritten kann man auch eine ganze Woche verbringen, um über sie nachzudenken. Aber ich möchte heute Abend nur über diese 5 Schritte mit euch sprechen. Und zwar noch nicht die Frage, welche Themen verwende ich, um mit dem Menschen diese Schritte zu gehen. Die wird uns dann später beschäftigen. Ja? Sondern mal nur die Frage, welche 5 Schritte, kann man grob sagen, geht ein Mensch auf Gott zu. Und ihr werdet euch selbst darin erkennen können. Ja? Also welche Schritte führen einen Menschen zu Gott? Und da denke ich, dass auch unter den Theisten, also unter den Menschen, die annehmen, dass es Gott gibt, man nicht voraussetzen kann, dass sie schon den allerersten Schritt überhaupt gegangen sind. Ja? Also auch wenn du einen Menschen triffst, der mit Gott lebt, vielleicht schon jahrelang, oder der eine Kirche besucht, der eine Gemeinde besucht, der sagt, natürlich glaube ich an Gott, kannst du nicht voraussetzen, dass er diesen ersten Schritt schon gegangen ist. Denn dieser erste Schritt ist eigentlich der Schritt, welches Bild hat ein Mensch von seinem Vater im Himmel? Oder ist es überhaupt ein Vater? Ja? Also der erste Schritt, ich erzähle gleich eine Geschichte, deswegen dieses Bild. Der erste Schritt ist quasi, wie stellt sich jemand Gott vor? Ja, wir haben jetzt über verschiedene Weltbilder gesprochen, wo die Vorstellung von Gott völlig abweicht von unserem System. Aber wenn wir jetzt mal mit einem Menschen direkt über Gott sprechen, über den Gott, der zu unserer Geschichte gehört, über den Gott, der zu meiner Geschichte gehört, quasi, wie lernt dieser Mensch Gott kennen? Was ist das für ein Gott? Und dazu möchte ich ganz kurz, Ty Gibson erzählt eine Geschichte in dem Buch Gott mit neuen Augen sehen, und er erzählt die Geschichte von einem kleinen Jungen, der bei seiner Mutter aufwächst und der von Anfang an, seit er klein ist und denken kann, er wächst allein bei seiner Mutter auf und er hasst seinen Vater, weil alles, was er über seine Mutter hört, ist, dass das ein brutaler, ein gleichgültiger Mann war, der sich nie um ihn gekümmert hat, und er kann froh sein, dass er aus ihrem Leben draußen ist. Und das ist alles, mit dem dass dieser kleine Junge aufwächst, und er hat eine schwierige Jugend und er wächst heran, und irgendwann in seinem Erwachsenenleben, als er selbst schon Familie hat, da lässt ihn das nicht los und er sagt, wenn dieser Mann irgendwo lebt, ich glaube, ich muss ihn irgendwann einfach sehen. Ich muss einfach wissen, wer das ist. Ich habe doch ja seine Gene und ich hatte doch ein schwieriges Leben und vielleicht verstehe ich mich selber dann besser, wieso ich so schwierig war. Und so macht er sich auf die Suche. Um es kurz zu machen, er findet über Verwandte, seine Mutter gibt ihm überhaupt keine Informationen, und er findet über Verwandte irgendwann die Telefonnummer heraus und ruft dort an, und der Vater möchte ihn sehen und sie machen sich ein Treffen aus, und als sie sich sehen und längere Zeit unterhalten, da stürzt plötzlich alles zusammen, was dieser junge Mann, mittlerweile erwachsener Mann, jemals über seinen Vater im Kopf gehabt hat, und er denkt sich, ich kriege es nicht mehr zusammen, ich verstehe die Welt nicht mehr, alles, was ich im Kopf habe, was dieser Mann ist, ich glaube, ich habe hier einen völlig anderen Mann vor mir. Das ist so ein verständnisvoller, ruhiger, freundlicher, sensibler Mensch, ehrlich, und ich verstehe es nicht. Und er bricht zusammen und sagt, wieso hast du dich nie bei mir gemeldet und was war eigentlich los? Und plötzlich merkt der Vater, dass sein Sohn ein völlig falsches Bild hat und erzählt, dass seine Mutter ihn verlassen hat, als er ein ganz, ganz, ganz kleiner Säugling war und sich nie mehr bei ihm gemeldet hat. Und dass sie im Prinzip Beziehungen zu anderen Männern eingegangen ist und ihm jeden Kontakt zu seinem Sohn verwehrt hat. Und quasi um die Chance, dass sein Sohn ihn irgendwann in seinem Leben findet, zu erhöhen, ist er immer an diesem Ort geblieben, um auf seinen Sohn zu warten. Und jetzt in dem Moment wird dem Sohn bewusst, dass ihm die Geschichte seines Vaters, erstens, dass er betrogen wurde und dass ihm die Geschichte seines Vaters gestohlen wurde, sein ganzes Leben lang. Sein Vater wurde ihm im Prinzip gestohlen. Durch dieses Zerrbild, das er immer im Kopf hatte. Ich glaube, dass das die Geschichte jedes Menschen ist, der auf dieser Welt lebt, in Bezug auf den himmlischen Vater. Ich glaube, dass jeder Mensch ein Zerrbild im Kopf hat von dem, wie Gott wirklich ist. Manche haben den Segen, dass sie in vielen Bereichen, erstens durch ihre Erziehung und so weiter, eigentlich ein sehr, sehr liebevolles Bild von Gott mitbekommen haben. Und trotzdem machen wir Erfahrungen und überleben Dinge auf dieser Welt, wo einfach eine Fratze zwischen uns und Gott geschoben wird und wir Gott nicht mehr verstehen und wir uns nicht vorstellen können, dass er wirklich so ist, wie er ist. Und ich glaube, dass auch viele Leute durch ihre Erziehung geprägt wurden, durch das Weltbild, durch Erfahrungen, durch alles Mögliche geprägt wurden und sie können sich Gott nicht so vorstellen, wie er wirklich ist. Und sie wurden dieses Vaters beraubt, sie wurden dieses Bildes beraubt. Ja? Und dieser Weg zurück zu Gott zu sehen, wie er wirklich ist, kann ein sehr, sehr langer Weg sein. Ihr habt das auf der Seite 8 im Heft, habt ihr so eine kleine oder große Pyramide. Habt ihr die, so ein Dreieck, so eine Pyramide? Da ist der erste Schritt auch aufgezeichnet. Der erste Schritt ist das richtige Bild von Gott. Was sind typische falsche Gottesbilder? Ich möchte zuerst die erste vorlesen. Die Leute, die sich darüber auch Gedanken gemacht haben, die den Richard hatten, die können sich dazu auch äußern, auch andere Leute, die das hören zum ersten Mal vielleicht und Gedanken dazu haben. Richard schreibt: Entschuldige, dass ich das so offen sage, aber beten hilft nicht immer. Gott hat nicht verhindert, dass sie mit mir Schluss macht. Und er ändert auch nichts an meinen Gefühlen zu ihr. Er könnte mir wenigstens irgendwie zeigen, was er darüber denkt, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er weiß, wie es mir geht. Vielleicht habt ihr selber so ähnliche Gespräche schon geführt, weil was ist das Empfinden von Richard Gott gegenüber? Wer ist Gott? Wie ist Gott? Ganz weit weg, sagst du. Ein ferner Gott, ja? Unkonsequent, wie meinst du das? Also, oder du meinst, der Richard hat das Gefühl, zuerst hat er mir diese Beziehung geschenkt und jetzt nimmt er mir sie wieder weg und enttäuscht mich in dem. Verstehe. Genau, kein Interesse an seinem Problem, ja, an dem momentanen Problem. Genau, also so eine Situation. Und man fragt sich dann, ist die Situation für Gott zu gering? Es ist irgendwo, ja, kein Interesse, ferne, ja. Hat noch jemand ein Wort dafür?
Gott ist gleichgültig.
Gleichgültig, ja. Also ihr könnt hier, wenn ihr das wollt, auf die erste Zeile unten unter Gottes Erkenntnis, da steht: Fast alle Menschen haben ein einseitiges, verdrehtes Bild von Gott. Zum Beispiel, könntet ihr euch auf die erste Zeile schreiben, gleichgültig oder fern oder distanziert oder uninteressiert, ja? Gefühllos, ja? Aber das Wichtigste ist, dass wir das heraushören, dieses Gefühl, dass jemand mit Gott verbindet, ja? Der Gott, dem offensichtlich mein Problem jetzt, der spürt nicht, wie es mir geht, ja? Ja, danke, dass du das sagst. Es ist so wichtig. Wir lassen uns manchmal abschrecken. Wir erschrecken, wenn Leute über Gott negativ sprechen und kriegen Angst, weil wir nicht wissen, wie wir das jetzt lösen sollen. Aber wir sehen nicht, dass dahinter eine ganz große Not steckt und dass eigentlich, ja, unbedingt, richtig. Dankeschön, ja, sehr wichtig. Also das wäre eine Möglichkeit, dass Leute Gott als eben gleichgültig empfinden. Vor allem Leute, die selbst Leid erlebt haben, höre ich so sprechen. Sehr oft Leute, die durch irgendeine Notsituation gegangen sind und sich alleingelassen gefühlt haben von Gott. Also das ist ihr Gefühl. Ja, genau. Kann man eigentlich dazu sagen, ist ein Grund, warum viele Leute, die gerne an Gott glauben würden, ihn einfach als zu distanziert wahrnehmen und deswegen immer diese Frage haben, wenn es Gott gäbe und so. Warum dann? Und so weiter. Genau. Ich lese mal die Sandra. Ja? Die Sandra. Sandra sagt: Ob Gott uns direkt zeigt, was wir falsch gemacht haben? Ich denke, das tut er sehr oft. Meiner Mama zum Beispiel, fiel durch meine Unachtsamkeit ein schwerer Pfosten auf den Fuß und sie hatte lange Zeit Schmerzen. Ich habe das immer als harmlos abgetan und sie belächelt. Aber jetzt, nach meinem schweren Unfall, muss ich immer wieder daran denken, weil mein linker Fuß jetzt gebrochen ist. Strafend, rachsüchtig, ich glaube, dass das da schon auch durchkommt, auf jeden Fall. Also ein Gott, der, genau, der jedes und jede Schwäche, alles, was wir falsch machen, auch in dieser Form sofort rächt oder aufdeckt oder einem sofort hinstößt dort, ja. Und ich glaube, die häufigste Reaktion, wo man dieses Gottesbild findet, finden wir auch in unserem Leben, ist, wenn wirklich mal irgendetwas passiert, etwas Schlechtes passiert, mit dem wir nicht gerechnet haben, dann kommen ganz oft diese Gedanke, was will mir Gott damit zeigen? Das ist kein komplett falscher Gedanke, weil manchmal ist das, was wir erleben, eine direkte Konsequenz von Dingen, die wir tatsächlich verbockt haben. Ja? Und es tut nichts zur Sache zu sagen, das Schicksal bricht über mich herein, wenn ich tatsächlich Mist gebaut habe und jetzt die Konsequenzen tragen muss. Ja? Aber ganz oft ist das nicht so. Ganz oft ist das irrational. Wir hängen Dinge zusammen in irrationaler Weise. Ja? Meine Katze stirbt und ich denke mir, wieso stirbt sie jetzt? Gerade in dieser Woche, weil ich mich in dieser Woche mit meiner Schwester gestritten habe und immer noch zerstritten bin. Ja? Also, versteht ihr, man verbindet zwei Dinge miteinander, weil da irgendwo noch Schuldgefühle im Hinterstübchen sind und denkt, ah, das will mir Gott damit sagen. Ja? Also, das kommt... Ich glaube mittlerweile, dass das auch aus unserer Erziehung kommt. Eltern sind nicht fehlerfrei und mittlerweile habe ich das Gefühl, es ist wirklich schwierig, angemessene Konsequenzen zu finden für das, was unsere Kinder vielleicht manchmal verbocken. Ja? Und man steht davor, man hat mit seinen eigenen Gefühlen zu tun, man weiß nicht ganz genau die Motive des Kindes, aus denen es handelt und es ist vielleicht gerade nicht die Ruhe, es herauszufinden, warum das Kind das gemacht hat, aber man möchte ein richtigeres Verhalten haben und dadurch setzt man einfach eine Konsequenz. Und manchmal hat die Konsequenz, ist nicht angemessen dessen, was das Kind gemacht hat. Versteht ihr? Manchmal handelt das Kind völlig ohne negative Motive, ja? Und es kommt eine total dicke Strafe, weil die Mutter schon so genervt ist wegen ganz anderen Dingen, ja? Oder umgekehrt, das Kind kriegt Dinge und so weiter. Und dadurch lernen wir eigentlich von klein auf, das muss nicht Sinn machen, wenn die Mama was macht, dann ist es so, ja? Oder wenn der Papa was macht, versteht ihr? Ich weiß nicht, warum ich jetzt diese Ohrfeige gekriegt habe, aber es wird schon stimmen, weil, ja. Und genau so gehen wir mit Gott um, ja? Quasi, da kommt irgendwas in unser Leben und wir denken, es macht keinen Sinn, aber wahrscheinlich will mir Gott das sagen. Ja? Also ich glaube schon, dass das da ein bisschen tiefer sitzt und dass man Gott erst tief, näher kennenlernen muss, um das herauszufinden, wie Gott da wirklich ist. Ich möchte noch die Melissa lesen. Melissa sagt, normalerweise sage ich so etwas nicht so schnell, aber er ist wirklich mein Traummann. Eine Freundin hat mir aber gestern gesagt, dass unsere Beziehung gefährlich ist, weil er kein Interesse an Gott hat und mich vom Glauben wegbringen könnte. Also manchmal glaube ich, Gott ist wie meine Eltern. Er will mich nicht glücklich sehen, er will nur, dass ich brav bin und das Richtige tue. Ja. Wie würdet ihr das formulieren, wie sie Gott empfindet? Du sagst autoritär. Mhm.
Aufpasser.
Ja, jemand, der klare Regeln vorgibt, aber das allein ist eigentlich alles, was er tut. So spricht das für mich auch draus. Wie würdet ihr das empfinden? Also, du sagst auch ohne Liebe. Aha, Autorität ohne Liebe, ja?
Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse. Mir kommt das alles sehr konstruiert vor. Ich komme aus einer Familie, die keine Familie war. Und jetzt erzähle ich euch mal was aus meiner Erfahrung. Wenn du eine zerstörte Familie hast, dann sind Kinder da, dann ist heute die Regel, sie wandern von einem Partner zum anderen. Entweder 14-tägig oder 4-wöchentlich. Es kann sein, dass sie beim jeweiligen Elternteil immer etwas Negatives hören über den anderen. Wenn sie aber bei dem anderen sind, reden sie nicht darüber. Sie sind glücklich, dass sie bei ihrem Papa sind und sie sind glücklich, wenn sie bei ihrer Mama sind. Die Folge davon ist, du erziehst Heuchler. Das ist das Problem. Ich glaube nicht, dass ein Kind die Eltern mit Gott gleichsetzt. Das glaube ich nicht. Aber du erziehst Heuchler. Und das ist das Schlimme. Das müsst ihr euch mal überlegen, was da passiert in so einem Kind. Es liebt beide Elternteile. Meine Mutter hat zum Beispiel immer versucht, mich auf ihre Seite zu ziehen. Immer. Jahrelang. Es ist ihr nicht gelungen. Ich habe keinen guten Vater gehabt. Aber ich habe ihn vermisst. Aber das hat an meinem Gottesbild überhaupt nichts geändert. Als ich den Gott kennengelernt habe, das war für mich eine Offenbarung. Ich habe viel gehört. 7 Jahre lang in einem evangelischen Gymnasium. Der Heimleiter war ein protestantisch, ein lutherischer Pfarrer. Das hat mir nichts gegeben. Überhaupt nicht. Erst als ich über ein Jahr lang diesen Gott kennenlernte durch einen adventistischen Prediger, da habe ich ihn kennengelernt und nun gehe ich 43 Jahre mit ihm und habe vor wenigen Jahren die größte Erfahrung meines Lebens gemacht. Die größte Erfahrung. Und das stärkt mich und hilft mir, den weiteren Weg mit ihm zu gehen. Und ich sage euch noch was, er wird ja nicht immer gleich helfen. Jahrelang wartet ihr manchmal auf eine Antwort. Und ich habe aus meiner eigenen Biografie erfahren, Gott kann auch nur dann so handeln, wenn die Konstellation stimmt. Und dann habe ich plötzlich im Nachhinein gesehen, richtig, das musste 7 Jahre lang gehen und dann kam die Lösung. Aber vorher nicht. Aber vorher, andere haben Strick genommen, andere haben sich vor einen Zug geworfen, andere haben sich ihrem Leben ein Ende bereitet. Das ist bei mir alles nicht gewesen, aber ich habe schwer gelitten in dieser Zeit. Aber nochmal dazu, ich glaube, die Folge ist, wenn wir jetzt diese Beispiele nehmen, weil das wäre ja dramatisch, wenn wir Fehler begehen, ich zerstöre in meinem Kind ein Gottesbild. Es ist ein furchtbarer Gedanke. Das kann ich nicht akzeptieren. Mhm. Aber wir können Heuchler heranziehen, das können wir machen. Und deshalb ist es für mich der Super-GAU Nummer 1, eine zerstörte Familie. Und da kriege ich so einen Hals, wenn ich damit zu tun habe. Könnt ihr mir glauben. Entschuldigt, wenn ich das so sage, aber ich musste das jetzt einfach mal sagen.
Vielleicht ganz kurz einen Kommentar dazu. Ich denke, dass durchaus aus der Psychologie bekannt ist, welchen Einfluss Familien auf die Kinder haben. Das ist aber nur ein Teilaspekt und ich gehe ganz deiner Meinung, Gerd, dass Gott so groß ist, dass er auch den Schaden, den die Eltern wissentlich oder unwissentlich an ihren Kindern verbocken, dass er so groß ist, dass er da drüber steht und dass er vieles reparieren kann.
Ja, ich hoffe, ich bin nicht von allen missverstanden worden, aber meine Aussage war nicht, dass es geht darum, Gott so kennenzulernen, wie er wirklich ist. Das heißt, wenn du jetzt sagst, du hast Gott in dem einen Jahr durch einen adventistischen Prediger kennengelernt und seither weißt du, wie er ist, dann ist ja das genau das, was wir mit den Leuten wollen. Denn sie kommen ja mit einem Bild, das sie gelernt haben von zu Hause. Zum Beispiel das Bild, das man vorspielt, was gar nicht ist, wie du sagst, geheuchelt oder so. Also ich denke, dass ja genau das ist, was wir wollen, dass die Leute Gott so kennenlernen, wie er wirklich ist. Meine Aussage war nicht, dass Gott nicht durch diese Wand durchdringen kann, sondern dass es diese Wände gibt. Und dass es in vielen Leben vieler Menschen, und ich könnte da jetzt auf der Stelle 20 Geschichten erzählen, dass Leute das mit sich herumgetragen haben. Und dass ich viele Dinge erkannt habe, wo ich Gott falsch eingeschätzt habe im Kennenlernen. Also es geht mir nicht darum zu sagen, das ist unser Schicksal, wir werden unser Leben lang Gott missverstehen, Und wir tappen im Dunkeln. Es geht ja darum, dass Gott sich offenbart hat durch die Bibel, durch sein Wort, durch Menschen, um uns zu zeigen, wie er wirklich ist. Also die Schwester sagt, sie kommt aus einer prinzipiell intakten Familie, wo sie liebevolle Eltern hatte und hat trotzdem mit kleinen Aspekten in dieser Art zu kämpfen, was auch eine vielleicht die Beeinflussung mehr der Gesellschaft ist, was auch immer. Aber ich denke auch, dass wir natürlich die Gottesbilder in uns selber erkennen müssen. Manchmal merkt man das gar nicht. Man liest die Bibel und man wird einfach durch das, dass man Jesus begegnet, unmerklich verändert und man korrigiert manchmal ein verzerrtes Bild, nicht radikal, sondern langsam. Aber manchmal ist es schon so, dass jemand Gott begegnet und plötzlich erscheint Gott in einem hellen Licht und zum ersten Mal sieht man ihn, wie er wirklich ist. Und genau, das wollte ich auch noch dazu sagen. Ich habe davor auch gesagt, dass die Beispiele, so wie diese Menschen über Gott sprechen und die Geschichte, die dahinter steht, das sind ja alles Geschichten, die ich erlebt habe mit Menschen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich wollte jetzt zeigen, dass ich eine Idee habe, dass Leute gibt, die so ein verzerrtes Bild haben.
Bei der Melissa ist es ja so, dass das Mädchen selber sagt, ich glaube, Gott ist wie meine Eltern. Ja?
Ja.
Da ist es ja offensichtlich die Verbindung, die sie knüpft. Aber ich habe eine Tochter, die hat auch nach einer schweren Situation, nachdem sie sich für Gott entschieden hatte, auch immer um Dinge gebetet, dass Gott ihr hilft. Und sie hat die Erfahrung scheinbar gemacht, Gott hilft nicht. Und dann hat sie gesagt, ich gehe nicht mehr gerne in die Gemeinde. Wenn ich das höre, wie die anderen immer ihre Erfahrungen erzählen, wie Gott hilft, das gilt scheinbar nicht für mich. Hier hat sie ein Gottesbild nicht durch ihre Eltern bekommen, ja, sondern durch eine eigene Erfahrung.
Durch die Lebensumstände, richtig. Und das habe ich auch versucht zu betonen, dass es nicht die Eltern sind, die allein das Gottesbild bringen, sondern dass die Lebenserfahrung, die Umstände, das Leid, das man erlebt, dass all das zu dieser Mauer gehört. Das ist schon wichtig. Ich wollte jetzt nicht Schuld verschieben oder so. Ja. Ich lese noch den Georg. Georg sagt, ich bin echt froh, dass Gott nicht so eng ist. Also er hat quasi sich von dem, was die Melissa so empfindet, distanziert. Ja? Von diesem Gott, der Spaßverderber, der die Regeln aufstellt, aber kein Verständnis hat. Ja? Und er sagt, ich bin echt froh, dass Gott nicht so eng ist. Das ist auch das Coole an ihm, er mischt sich nicht andauernd in mein Leben ein. Ich denke, er versteht, wenn ich mal einen schlechten Tag habe und dann ein bisschen trinke. Er will mich sicher nicht so heilig haben, wie manche Adventisten das glauben. Was spricht für dich aus der Aussage vom Georg? Du sagst Gott als Kumpel. Ist das positiv oder negativ? Negativ. Was ist das Negative dran? Also du meinst, er zieht Gott auf seine Ebene, auf eine menschliche Ebene. Ja, zumindest sagt er, für Gott ist das jetzt, ist das nicht wichtig, dass mein Leben sich in irgendeiner Form jetzt da verändert oder so, ja? Ich erlebe das als eine häufige Reaktion auch, auf dass Menschen manchmal Gott als jemand empfinden, erklärt bekommen, als jemand, der einschränkt und dann zu diesem Bild finden, ein Gott, der viel mehr versteht, als sie jemals gedacht haben und der eigentlich auch dann gar nicht einschränkt. Die Sache ist nur die, wenn ihr euch das nochmal anhört oder nochmal durchliest, die Frage ist der Georg in dem, was er da gemacht hat, Gott näher gekommen? Was ist Gott? Er sagt, das Coole an Gott ist, er mischt sich nicht in mein Leben ein. Versteht ihr? Das ist das, ich glaube, dass zu erkennen, dass Gott nicht jemand ist, der Regeln vorgibt ohne Verständnis, der Spaß verdirbt, der Dinge verbietet, die eigentlich harmlos sind. Diese Erkenntnis, dass Gott nicht so ist, ist eine ganz wichtige Erkenntnis, dass Gott das Leben ist, dass Gott zutiefst möchte, dass wir Freude und Glück empfinden und dass er in keiner Weise uns irgendetwas wegnehmen würde, auch nur dran denken würde, uns etwas wegzunehmen, was uns gut tut. Diese Erkenntnis ist enorm wichtig. Aber dafür zu sagen, Gott interessiert ja auch die Wahrheit über mein Leben nicht. Versteht ihr? Das heißt, Gott ist schon jemand, der mir Wärme gibt, aber das Licht, ich sage es jetzt mal so, aber vielleicht nicht so viel Licht. Das heißt, der Georg kommt vielleicht Gott gar nicht so nahe, weil Gott ist ihm immer noch so fern, dass er ihm aus manchen Bereichen des Lebens einfach raus ist, die interessieren Gott einfach nicht. Ja? Und das ist vielleicht da jetzt problematisch. Ja?
Also unser Gemeindeleiter hatte mir mal erzählt, also Gott ist groß, Gott ist viel größer, als wir denken.
Ja.
Der ist nicht so kleinig. Zum Beispiel, also wenn ich dann Sabbat Fahrt fahre, da habe ich kein Problem, wenn ich dann an der Eisstelle ein Eis kaufe. Oder wenn ich bei jemandem besuchte, wenn ich das Schweinefleisch auf der Teller gesetzt habe, dann habe ich auch kein Problem, das zu essen. Gott ist viel größer, als wir denken. Also es ist, kommt mir so vor, dass es auch so ein bisschen ähnlich ist. Ob das da auch so in derselbe so Schema ist.
Ja?
Eigentlich ist Georg offensichtlich ein Mensch, der zwar die Existenz Gottes nicht leugnen kann oder will, aber er will sich einfach in das System nicht einklinken. Er hält Gott und die Konsequenzen und alles, was da kommt, ein bisschen fern und schildert Gott so als ein bisschen als Kumpel. Na, so arg wird das schon nicht sein. Ein bisschen Augenzwinkern und es geht schon. Er wird schon fertig werden mit meinem Leben, ohne dass er mich da so genau damit auseinandersetzen muss. Er wird mich schon verstehen und wird mir schon helfen. Er lässt sich eigentlich gar nicht auf die Reaktionen Gottes, auf Gott und sein System ein.
Ja, ja.
Er lehnt es eigentlich ab.
Ja, bestimmt auch daraus, dass er das tiefste Herz Gottes noch nicht erkannt hat. Das muss man dazu sagen, denn Was sagt Johannes, als er zum ersten Mal so die Fülle der Gottheit, er sagt, wir sahen seine Herrlichkeit, wir sahen die Fülle der Gottheit, und dann sagt er etwas, das mich immer sehr tief berührt, und zwar sagt er, wir sahen, das Wort wurde Fleisch und es wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und voller Wahrheit. Das heißt, das, was Johannes hier sagt, ist, in Jesus Christus fanden wir 100% Gnade und 100% Wahrheit. Johannes 1, Vers 14 ist es. 100% Gnade, 100% Wahrheit. Ihr habt diesen Text auch unten an der ersten Stufe stehen. Das heißt, Johannes sieht Gott, wie er wirklich ist. Er sieht die gesamte Bedingungslosigkeit, mit der Gott ihm entgegenkommt. Ja? Die gesamte Fürsorge, Zärtlichkeit, Verständnis, Offenheit, Sympathie für Schwächen. All das ist in Gott. Aber gleichzeitig zu diesen 100% ist in Gott 100% Wahrheit und Wahrhaftigkeit. Und Gott kann uns nicht lieben, indem er unsere Fehler wegschaltet. Er kann uns nur lieben mit allem, was wir sind. Er kann nur ganz tief reinschauen und uns so lieben. Es gibt eigentlich keine Gnade ohne Wahrheit. Die gibt es nicht. Gnade, indem ich meine Augen zumache, ist keine Gnade. Versteht ihr? Blinde Gnade ist gar nichts. Es gibt nur die Gnade unter dem vollen Licht der Wahrheit. Die gibt's. Das heißt, es gibt nur Gnade mit 100% Wahrheit. Und es gibt auch keine Wahrheit ohne Gnade. Unter uns Menschen gibt es das. Ja? Wir sagen einander die Wahrheit ins Gesicht. Gnadenlos. Ja? Und merken nicht, dass das nicht die ganze Wahrheit ist, die wir da über den Menschen sagen. Meistens sagen wir sie uns nicht ins Gesicht, wir sagen die ganze Wahrheit übereinander in unserer Abwesenheit. Ja? Also meistens. Wir sprechen ja mehr nur übereinander und glauben, wir reden die Wahrheit. Aber wenn du die Wahrheit ohne Gnade sagst, ist es nicht die Wahrheit. Es ist nicht die Wahrheit über diesen Menschen. Und wir, also wir Menschen, wir halten diese Vereinigung nicht aus. Wir rutschen immer in ein Extrem ab. Wir rutschen entweder ab in die Gnade ohne Wahrheit, in diese warme Dunkelheit und sagen ebenso, ja, das wird ja wohl jetzt kein Problem sein, dass ich ein Problem habe oder was auch immer, ja? Oder wir rutschen ab in das volle kalte Licht, ja, und sehen uns auch Gott gegenüber ebenso wie diese Menschen so völlig. Gott sieht mich und er straft mich und er ist gleichgültig und er sagt mir, was nicht stimmt, und er gibt mir die Regel vor, ohne einen Funken an Verständnis. Ja? Das heißt, das sind diese zwei Extreme. Ihr könnt euch das hier unten eben hinschreiben, wahrscheinlich habt ihr schon auf diese Zeilen, welche Beispiele es gibt. Wir haben schon gesammelt, gleichgültig, strafend, dann auch ein Spielverderber Gott, ein Spaßverderber Gott, der einfach Regeln vorgibt, um das Leben schwieriger, anstrengender zu machen. Ja? Oder auch dann eben, was wir hier jetzt hatten, quasi ein Gott, der in irgendeiner Form vielleicht auch gleichgültig ist, aber weil er einfach blind und gutgläubig und einfach ein Freund ist, der nicht den Mut hat, irgendwo mit einem den Weg auch voranzugehen. Ja? Ein Kumpel. Ihr habt es auch drunter stehen, aber Gott ist 100% vertrauenswürdig, barmherzig, gerecht und allmächtig. Und jetzt kommt eigentlich der wichtigste Punkt an dem Ganzen. Wir sind bei dieser Grundlage jetzt lang stehen geblieben, weil es so wichtig ist. Wir müssen uns dessen bewusst sein, dass erst, wenn ein Mensch das richtige Bild von Gott hat, und richtig ist so eine Sache, ihr wisst schon, wir kommen Gott immer näher, aber erst wenn ein Mensch diese volle Gnade und Wahrheit zum ersten Mal erkennt und sieht, ich glaube, dann beginnt er zum ersten Mal Sehnsucht nach diesem Gott zu haben. Der Umkehrschluss würde heißen, dass wenn du einem Menschen begegnest, der sich nach Gott nicht sehnt, was fehlt ihm? Das Bild von Gott fehlt ihm. Wir denken, dir fehlt der Glaube, du hast keine moralische Kraft und wieso sehnst du dich nicht nach Gott? Und wir selber denken uns, wieso sehne ich mich nicht nach Gott? Ja? Was fehlt, ist das wahre Bild von Gott. Wenn du Gott so siehst, wie er wirklich ist, dann hat Gott an sich, so wie er ist, die volle Kraft in deinem Herzen, die gesamte Sehnsucht nach ihm zu wecken, weil wir sind zu ihm hingeschaffen. Es ist unsere Sehnsucht. Das ist, der Mensch ist so. Jeder Mensch ist so. Es gibt keinen Menschen, der sich nicht nach Gott sehnt, wenn er ihn so sehen könnte, wie er wirklich ist. Ja. Also Das ist einfach der Unterschied zwischen den Menschen, die sich zu Gott hingezogen fühlen und denen, die sich nicht hingezogen fühlen. Und deswegen muss es fast der erste Schritt sein, den wir einen Menschen führen. Es muss fast der erste Schritt sein, dass ein Mensch zum ersten Mal sieht, wem er da gegenübersteht. Ja, was das für ein Wesen eigentlich ist. Darüber werden wir uns noch weiter unterhalten. Aber der zweite Schritt, der so eng mit dem ersten verbunden ist, dass man manchmal nicht sagen kann, was zuerst kommen muss, ist, dass man auch in diesem Licht sich selbst richtig sieht. Ja? Das richtige Bild von mir selbst. Ihr könnt es in die Pyramide auch eintragen, was hier steht, in eure eigene Pyramide. Das richtige Bild von mir selbst. Das hängt ganz eng natürlich auch zusammen mit dem Bild, das man von Gott hat. Ihr habt auf der nächsten Seite, Seite 9, da steht Selbsterkenntnis als zweiter Schritt. Fast alle Menschen haben ein verdrehtes Bild auch von sich selbst. Na klar, denn durch die Trennung von Gott weiß ja der Mensch auch nicht mehr, wer und wie er ist. Ja, das haben wir verloren. Wir wussten einmal im Paradies, wer wir sind. Ja, und wie wir sind. Aber das hat man verloren. Ja, man schätzt sich selber falsch ein. Ich habe jetzt hier geschrieben, also der Mensch sieht sich meistens zu positiv und zu negativ. Ja, also oft beides. Was könnte ich damit meinen? Was denkt ihr, wo sehen sich Menschen heutzutage zu negativ? Was sind die Bilder, wo Menschen von sich selbst völlig enttäuscht sind? Wie sehen sich manche Menschen heutzutage? Was würdet ihr sagen?
Ja, ich denke, wenn sich ein Mensch mit dem misst, was andere erreicht haben oder was im Fernsehen vorgestellt wird von ganz erfolgreichen wenigen Menschen, dann hat er sicher ein negatives Bild von sich.
Ja, also du sagst, der Mensch an sich hat schon im Grunde viel Grund heutzutage, sich minderwertig zu fühlen, sich im Vergleich schlecht zu fühlen, genau. Heute muss alles perfekt schön, reich, intelligent, erfolgreich, beliebt sein und so weiter. Also viele Menschen, das stimmt, an vielen Menschen nagt grundsätzlich so ein Gefühl der Minderwertigkeit.
Ja, also ich möchte das ergänzen. Unsere Leistungsgesellschaft mit dem Wertesystem, das die Leistungsgesellschaft uns aufbaut vor uns und uns signalisiert, nur wenn du hier drinnen einen Wert bekommst, dann bist du wer, schafft in den Menschen diesen Wettbewerb.
Ja.
Und wenn er in diesem Wettbewerb eben auf der unteren Skala stehen bleibt, dann ist es vorbei.
Ja.
Dann ist er in dieser Gesellschaft Außenseiter, Randerscheinung und dann ist er Versager.
Ja. Wir dürfen nicht vergessen, dass es nur in der Schöpfung Gnade gibt. Nur in der Schöpfung darfst du leben, nur in dem Bewusstsein geschaffen zu sein, darfst du leben, einfach weil dich Gott geschaffen hat. Gibt keinen anderen Grund. Oder war jemand von euch so toll, bevor er da war, dass Gott gesagt hat, dich muss ich erfinden? Gibt es jemanden? Nee. Du darfst leben, du bist wertvoll aus Gnade, weil es die Schöpfung gibt. Ja? Das heißt, in dem anderen System, in dem anderen Denksystem, musst du es dir erkaufen. Du musst es beweisen. Ja? Du musst es beweisen. Bitteschön. Richtig, das ist das Zweite. Richtig, richtig. Wenn wir die Wahrheit ohne Gnade haben. Also das Erste, das ihr euch hier dazu schreiben könnt, bei zu negativ, wäre dieses Wertlosigkeit. Ja? Wertlosigkeit. Viele Menschen empfinden das tatsächlich, fühlen sich wertlos. Das Zweite ist, das stimmt, Schuld. Was ja dann auch wieder zum Teil der Wahrheit entspricht. Viele Menschen leben mit dem Gefühl, auf dem moralischen Gebiet nicht das erreichen zu können, was sie möchten und leben mit Schuldgefühlen oder fühlen sich wirklich tatsächlich auch nicht spüren das, dass sie nicht so sein können, wie sie gerne möchten. Genau, und sehen die Wahrheit über sich selbst, aber ohne die Gnade. Richtig. Deswegen das Bild zu negativ. Ja,
ja, viele glauben nicht an die Heilsgewissheit. Also die sagen immer, ja, ich weiß nicht, ob ich dabei bin oder nicht. Und dann sage ich immer, Gott hat es vollbracht, auch für dich. Ne?
Absolut. Ja. Das ist ein Thema, das uns auch im dritten Schritt noch beschäftigen wird. Weil das ist schon ein Thema, wo man noch ein Stück näher zu Gott kommt. Da ist man ja schon in der Beziehung, in der Gottesbeziehung drin. Ja? Genau, bei zu positiv. Da gibt es auch wieder verschiedene Varianten. Folgende Geschichte. Stell dir vor, es ist Sommer und es ist so ein Tag wie gestern oder vorgestern, aber richtig warm. Und du hast frei und weil es so heiß ist, sitzt du in deinem Garten in so einem Kinderplanschbecken, ja, in so einem Babypool. Und du lässt dir so das lauwarme Wasser über den Bauch spülen, das kühlt dich so und die Sonne scheint und du hast richtig Zeit und du liest ein Buch, ein gutes Buch. Und alles ist wunderbar. Und plötzlich hörst du ein Geräusch und du schreckst hoch und du siehst, wie eine Gestalt über deine Gartenhecke springt, in deinen Garten hinein. Ja? Und du siehst einen Mann in roter Badehose mit einem mit einer Rettungsboje. Und er rennt auf dich zu und er schnappt dich und er reißt dich aus dem Pool. Und er setzt dich daneben ins Gras und sagt, ich habe dich gerettet. Was würdest du sagen? Ich sage, Dankeschön. Dankeschön, darf ich jetzt mein Buch weiterlesen? Dankeschön. Und würdest dir denken, der schwimmt. Genau. Richtig. Richtig. Ganz normal. Klar. Ja. Jetzt stell dir vor, du bist nicht zu Hause im Urlaub, sondern du bist in Griechenland irgendwo am Meer und du schwimmst ein Stück und weiter hinaus und du merkst, dass da so eine gewisse Strömung ist. Du schwimmst mit der Strömung und du drehst dich um und du merkst, oh, das Ufer ist aber weit weg. Und du möchtest zurückschwimmen und plötzlich merkst du, dass die Strömung schneller ist, als du schwimmen kannst. Und du winkst und die Leute am Strand sehen dich nicht. Und die werden immer kleiner und die Boote werden immer kleiner und die Surfer werden immer kleiner und du rufst und niemand hört dich, niemand. Und du bist weit draußen, weit draußen. Und plötzlich fangen die Wellen an und du merkst, dass du keine Kraft mehr hast. Und du bist immer weiter draußen und das einzige Bild, das ich gefunden habe, ist das. Aber stell dir mal vor, du bist in dieser Situation. Und das Ufer ist weit weg und deine Kraft ist schon lang vorbei. Und du schluckst und du gehst unter und du kommst wieder hoch und du hast nicht genug Zeit zum Atmen und es reißt dich wieder runter. Und plötzlich ist er da. Der Mann in der roten Badehose mit seiner Rettungsboje. Und er reißt dich in sein Boot, bringt dich an Land, pumpt dir das Wasser aus der Lunge und sagt, ich habe dich gerettet. Was würdest du jetzt sagen? Ich glaube, es gibt niemand unter uns, der sagen würde, kann ich jetzt mein Buch weiterlesen?
Ja, wir lachen natürlich, aber es gehört zu einem der schwierigsten Balanceakte im Gespräch, dem Gegenüber zu zeigen, du sitzt nicht im Pool, du glaubst es nur, du musst erkennen, wo du eigentlich bist. Ja. Und zwar so, dass er nicht abgestoßen ist und trotzdem, das ist die Schwierigkeit.
Absolut, absolut.
Ihm zu zeigen, er sitzt im Gefängnis und wenn er das begreift, schaut er, wo die Türe ist, aus der man wieder rauskommt. Das ist die schwierigste Richtig. Situation, wie man da mit dem Gegenüber umgehen kann. Und es bedarf oft einiger Zeit, bis man so vertraut ist mit dem anderen, dass man ihm das eigentlich erst aufzeigen kann.
Ja, absolut. Ihr merkt schon, was die Geschichte sagen möchte in Bezug auf Gott. Ja? Ich habe letzte Woche einen Mann kennengelernt, der hat gesagt, er hat schon allen Arbeitskollegen in seiner Abteilung von Gott erzählt, ihnen eine Bibel geschenkt und was auch immer, große Kämpfe verteilt. Und ich glaube, sie lächeln ihm alle an, sagen Dankeschön und halten ihn für den Mann in der roten Badehose und sitzen geistig in ihrem Planschbecken. Und er ist dieser komische Typ, der glaubt, er muss alle retten. Ja? Also in ihren Augen. Ja? Und ich glaube, dass das macht einen riesen Unterschied, wie man Gott wahrnimmt. Nämlich, wie man sich selbst wahrnimmt, in welcher Situation man tatsächlich ist in seinem Leben. Und du hast voll recht, das Problem ist ja auch das, dass wir das ja gar nicht vollbringen können. Ja? Sondern eigentlich muss es der Heilige Geist tun, ja? Diese Selbsterkenntnis. Und da ist es noch viel schwieriger. Von Gott kannst du so viel erzählen, du kannst deine Liebe teilen, du kannst diesen Menschen umwerben, um sein Gottesbild, um ihn auf seinem Gottesbild zu begleiten. Ja? Du kannst Versteh dir, du kannst so viel tun, du kannst in vielen Situationen Gnade und Wahrheit miteinander verbinden, in deinem eigenen Umgang mit den Menschen. Aber es ist viel schwieriger, diesen Menschen zu sagen, du bist nicht im Planschbecken. Ja? Denn das muss er erst selber empfinden, dass er da ist. Und das braucht wirklich Zeit. Ich glaube, es ist ein wesentlicher Schritt. Und ich sage euch, es macht keinen Sinn, weiterzugehen, das werden wir morgen noch sehen, weiterzugehen, Menschen mit anderen Themen zu konfrontieren, wenn sie diesen Schritt nie gegangen sind. Sie werden sich für die Erlösung nicht interessieren. Ich habe einem jungen Mann, 19 Jahre alt, in der Gemeinde aufgewachsen, er wollte Bibelstunden haben zum Thema Gottesbild. Er wollte diese Bibelstunden haben, weil er zweimal durch seine Führerscheinprüfung gefallen ist und sich gedacht hat, ich bin sicher, Gott will mir damit sagen, du bist noch nicht getauft. So viel zum Thema Gottesbild. Das war der Grund, warum er Bibelstunden haben wollte. Das heißt, er hat gedacht, Gott lässt mich sonst noch ein drittes Mal durchfallen. Ja? Versteht ihr? Ich muss jetzt was machen. Dieser strafende Gott einfach, ja? Absolut, dieses Bild. Das heißt, wir sind schon über den Punkt des Gottesbildes in vielen Stunden kaum hinausgekommen. Also wir hatten Lichtblicke, aber ich wusste, es gibt viele Themen, die kann ich nicht ansprechen, weil das wichtigste Thema ist, ja? Und dann habe ich halt gemerkt, dass er sich aber danach sehnt, nach Sicherheit sehnt. Und so habe ich ihm eines Tages den Weg der Erlösung erklärt. Ich werde mit euch am Freitag eine Möglichkeit machen, wie man das einfach oder zumindest sehr deutlich jemanden vor Augen führen kann. Und ich habe mich entschieden, wir machen dieses Thema Erlösung. Und wir waren bei diesem Punkt und ich habe ihn gefragt, ob er das versteht. Und er sagt, ja. Und dann frage ich, wie er dazu steht. Dann hat er lange auf dieses Blatt gesehen. Und dann hat er extrem ehrlich, also total ehrlich gesagt, quasi, er möchte jetzt gar nichts dazu sagen, denn selbst wenn er jetzt einem Impuls nachgibt, Gottes Einladung zu folgen, dann weiß er, dass er wieder die ganze Woche keinen Augenblick darüber nachdenken wird, so wie es immer ist zwischen unseren Bibelstunden. Ja. Er wird das vielleicht jetzt machen, aber er sagt, Judith, ich denke die ganze Woche nicht dran. Versteht ihr, sein Leben war noch immer im Planschbecken. Ja? Also, obwohl er vielleicht da, also im Prinzip wäre sein Leben echt lustig gewesen, wenn Gott nicht zu ihm gesagt hätte, du bist noch nicht getauft. Ja? Also es war wirklich sein einziges Problem. Ja? Das war ein völlig verzerrtes Bild. Das heißt, es hat noch gar keinen Sinn gehabt. Der Zeitpunkt war nicht da, um über Erlösung zu sprechen. Ja? Also das ist, oder ein anderes Beispiel ist eine junge Frau, die habe ich hier in Bogenhofen kennengelernt und sie war aus Braunau, also sie war nicht in einer adventistischen Familie aufgewachsen und sie ging hier zur Schule und ich habe sie mal angesprochen in einem Gespräch nach dem Unterricht und habe sie gefragt, ob sie Interesse hätte. Wir haben über den Sinn des Lebens oder über Gott gesprochen und ich habe sie gefragt, ob sie Interesse hat, dass wir uns einmal in der Woche treffen. Zum Bibellesen, Bibelstudieren. Und sie hat gesagt, ja. Und dann haben wir ein paar Mal miteinander uns getroffen und dann war das Schuljahr schon zu Ende. Es war ihr Matura-Jahr, ihr Abiturjahr. Das heißt, sie hat maturiert hier und dann kam der Sommer und wir haben uns beide nicht gesehen, denn sie war weg, ich war weg und wir hatten eine Sommerpause. Und im Herbst hat sie begonnen zu studieren und da habe ich wieder Kontakt zu ihr gesucht und ich habe sie besucht zu Hause und ich sitze bei ihr im Wohnzimmer und wir reden über verschiedene Dinge und dann frage ich sie so, ob sie möchte, dass wir weiter uns treffen zum Bibellesen. Und sie hat mir vorher erzählt, wie das Studium, neue Fächer und neue Leute und auf der Uni und alles ist so cool. Und dann schaut sie mich an und sagt, ja, das war schon interessant, was wir da so gemacht haben miteinander, aber weißt du, im Moment geht es mir gerade so gut. Das war ihr Satz. Das war genau ihr Satz. Also ich kann das auch gut nachvollziehen von meinem Leben. Es gibt Zeiten, wo da will ich nicht unter die Decke schauen. Da läuft gerade alles so gut und ich will einfach nicht runterschauen. Ja. Und ich glaube, dass in diesen Zeiten, ja, dass man einfach oft die eigene Situation unrealerweise einschätzt, dass man völlig in Sicherheit ist und man verlässt sich auf Dinge, die überhaupt keine Sicherheit geben. Ja. Ich meine, was würdet ihr sagen? Was sind typische Sicherheiten, auf die sich Leute verlassen? Könnt ihr jetzt einfach mal in die Menge rufen. Was sind die Dinge, die Leuten das Gefühl geben, dein Leben ist okay, es ist alles in Ordnung, es passt alles, es ist halbwegs, du bist halbwegs im Rahmen. Und Geld. Also du sagst Geld, ja, so eine Sicherheit, Beruf, Geld. Erfolg. Ja, Erfolg im Beruf, Beziehung in Partnerschaft. Du wolltest sagen, die Familie vielleicht, ja. Freundschaften, ja, man hängt in diesem Netz von Leuten, die einem auffangen, meistens, ja. Ja, solche Dinge auch, man hat gewisse, ja, solange man gesund ist, richtig, körperliche Kraft, genau. Ja, also es sind einfach Dinge, die auch uns diese Sicherheit geben, ja, also genau, ja, also die finanzielle Sicherheit, richtig. Und dann auch diese Rückmeldung, die man bekommt von anderen Menschen, ja. Ihr merkt, das sind keine negativen Dinge. Keines davon ist negativ. Könnten wir sagen, es ist negativ, dass wir versorgt sind mit Geld? Es ist negativ, dass wir Freunde haben? Es ist negativ, dass wir eine Familie haben? Es ist negativ, dass wir in unserem Beruf erfolgreich sind? Das ist alles positiv. Das sind nur, wir missbrauchen diese Dinge nur. Ja, sie haben nicht die Funktion, unsere Blöße zu bedecken, sage ich jetzt mal. Und genau das ist es, was wir auch sehen müssen im Leben von anderen Menschen. Ich glaube, dass das ein wichtiger Schritt ist, mit dem ich heute auch den Abend beenden möchte. Diese zwei Schritte gehen irgendwie ineinander. Ja? Manchmal haben Menschen dieses Bild von sich selbst in einer radikalen Weise ohne Gnade schon bevor sie Gott kennen. Und sie leiden darunter. Und sie werden depressiv. Ja? Und sie kommen mit dem Leben nicht zurecht. Und erst das richtige Bild von Gott erlöst sie aus dieser Situation. Manchmal ist es umgekehrt. Manchmal lernen Leute Gott erst kennen und plötzlich anhand dessen, wie Gott ist, zum ersten Mal haben sie den Mut, nach innen zu schauen und zu sehen, dass was nicht stimmt. Ja. Also wie man diese beiden Schritte geht, ist manchmal unterschiedlich, aber sie gehören untrennbar zusammen und sie sind die zwei wichtigsten Schritte, warum ein Mensch bereit ist, überhaupt ernst mit Gott zu machen. Ja. Manchmal werdet ihr erleben, dass ihr mit einem Menschen länger studiert, bis er an diesen Punkt kommt. Und wir werden auch darüber sprechen, wie das möglich ist, einen Menschen auch an diesen Punkt zu führen. Also ich hoffe, ihr habt das auch vollständig jetzt, dieses Bild, wir hatten noch auf der Seite 9, zu negativ. Bei zu positiv kann man im Prinzip noch dazu schreiben, dass Leute sich im Allgemeinen quasi Sicherheiten schaffen oder sich quasi selbst als halbwegs okay sehen. Ja, auch was ihre Schuldgefühle angeht. Sie vergleichen sich einfach mit anderen und sagen, im Vergleich bin ich eigentlich im Durchschnitt, moralisch gesehen. Ja. Versteht ihr? Ich weiß nicht, wie ihr euch einschätzen würdet, aber moralisch gesehen sind wir doch alle im Durchschnitt, oder? Ich meine, wir haben noch niemanden umgebracht, oder fast niemand von uns hat, weiß ich ja nicht, aber, ja, also, wir liegen da irgendwo wo im Durchschnitt, ja? Und das ist das, was Leuten auch Sicherheit gibt, vielleicht ihre gewisse Humanität, ja? Ihre eigenen guten Dinge, die sie immer wieder mal vollbringen, ja? Und dann die Sachen, die wir hier aufgeschrieben haben, ja? Also Dinge, wo der Mensch sich in diese Sicherheiten einhängt, Beziehungen und so weiter. Das heißt, sie haben sie spüren diese Nacktheit nicht, ja? Offenbarung 3,17, ja? Du sagst, ich bin reich und ich brauche nichts, ja? Also ich denke, dass wir mal das vor Augen festhalten, dass das die zwei wichtigsten Schritte sind, die einen Menschen zu Gott ziehen. Ja? Und morgen ein Stück weiter. Gut, dann lade ich euch ein, dass wir noch den Abend abschließen, nochmal mit Gott sprechen. Herr Jesus, wir stehen vor dir und wir spüren in unserem Herzen die Sehnsucht, dich noch tiefer zu kennen. Und wir bitten dich, dass du uns diese Gnade schenkst, dass du uns diese beiden Schritte selbst wieder neu führst. Nämlich, dass du uns in der Stille offenbarst, wie du wirklich bist. Wie du wirklich über uns denkst. Mit wie viel Barmherzigkeit, wie wertvoll wir dir sind und auch wie nackt wir ohne dich sind. Dass nichts uns Sicherheit geben kann, dass nichts uns von unserer eigenen Schuld befreien kann, dass nichts uns wirklich halten kann als du allein. Herr, und so kommen wir zu dir, unserem lieben Vater, so hilflos wie wir sind und finden wieder bei dir Geborgenheit, für diesen Abend und für diese Nacht. Amen.